Ja, schön, dass wir zusammen Gottesdienst feiern in diesem wirklich schönen Raum. Herzlichen Glückwunsch, dass ihr hier wohnt als Gemeinde. Und danke, dass ich kommen darf heute Morgen. Wir feiern zusammen Gottesdienst. Und ich glaube, wir sind ja verwandt. Also wir sind ja in verschiedenen Gemeinden, aber gehören zum selben Verband. Und ich glaube, wir haben auch Überzeugungen, die wir teilen, wo wir wissen, wir gehören zusammen. Und ich glaube, im SV und überhaupt in der Gemeinschaftsbewegung sind wir stark. Sind wir stark in dem Punkt über Rettung und Erlösung. Also jetzt kommen wir gerade von Ostern, da ist ja Jesus gestorben am Kreuz. Warum? Um uns zu erlösen von all unserer Schuld. Er starb, damit du und ich gerettet bist. Und ich glaube, wir können das erklären. Und dieses Ding mit der persönlichen Beziehung, dass wir wissen, der Mensch braucht die Erlösung, er braucht diesen Moment, wo er Ja sagt zu Jesus, ich wünsche dir, jedem, der jetzt hier im Saal ist, dass du das klar gemacht hast. Jemand in unserer Familie geht seit über einem Jahr in eine Gemeinde, aber er sagt, nee, das mit Gott, das braucht noch. Ich finde es schön, dass die Person so ehrlich ist. Vielleicht bist du auch auf diesem Weg und ich wünsche dir, dass du ankommst und sagst, mein Leben ganz in Jesus Hand. Weil das die Rettung ist. Und ich glaube, in unseren Gemeinden können wir das gut erzählen, dass wir wissen das. Das ist eine Wahrheit, die wir weitergehen. Da sind wir stark. Und das ist gut. Das finde ich gut. Ich glaube, wir können das nicht nur eine Woche nach Ostern. Wir wissen das. Gott sei Dank. Ich habe aber auch den Eindruck, dass wir nicht so stark sind in dem Reden über unsere persönliche Beziehung zu Gott. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. So, die Kämpfe, die man hat, wie man das umsetzt, wie man die Beziehung zu Gott pflegt, was zwischen dir und Gott passiert oder eben auch nicht passiert, wo du vielleicht Frust hast oder wo du total erfüllt bist, glücklich. Gibt es da Emotionen zwischen dir und Gott? Von seiner Seite schon, aber von dir? Ja, also ich glaube, darüber sind wir so ein bisschen sprachlos, habe ich den Eindruck. Ich weiß nicht, predigt ihr da jede Woche drüber? Oder wie geht es euch im Hauskreis? Ich wünsche uns, dass wir auch in diesem Feld uns gegenseitig begleiten. Und deswegen habe ich diese Frage mitgebracht. Also nicht, wie nah lässt uns Gott heran, sondern wie nah lässt du Gott heran? Ich glaube, das Problem liegt nämlich nicht bei Gott, sondern bei uns. Und wir schauen einfach mal rein. Es gibt einen Text, einen sehr herausfordernden Text in der Bibel. In der Apostelgeschichte ist es einfach ein Bericht. Nicht? Wir gucken, wie Menschen sich verhalten. Und wir fragen immer, ja, wie mache ich das denn? Wo stehe ich denn? Und ich glaube, das ist gut. Wir lesen also einen ziemlich herausfordernden Text in der Bibel, in Apostelgeschichte. Es geht am Ende von Kapitel 4 in Kapitel 5. Es ist aber ein zusammenhängender Text. Also, da hören wir theoretisch, ich muss anschalten. Die Technik hat mich gewarnt. Gut, nicht? Genau. Wir lesen also, die ganze Gemeinde war ein Herz und eine Seele. Da könnt ihr schon wieder aufhören. Ne? Ist das nicht cool, oder? Also da merke ich so, also da habe ich Sehnsucht, da kriege ich schon Emotionen. Da denke ich, ich wünsche euch, dass ihr ein Herz und eine Seele seid. Das ist doch schön, oder? Da merkt man doch, dass da Kraft drin ist und Geborgenheit, also eine Sehnsucht. Keiner betrachtete etwas von seinem Besitz als sein persönliches Eigentum. Vielmehr gehörte alles, was sie hatten, ihnen allen gemeinsam. Mit großer Kraft traten die Apostel als Zeugen dafür auf, dass Jesus, der Herr, auferstanden war. Gottes Gnade war unter ihnen im reichen Maß spürbar. Passt irgendwie gut direkt nach Ostern, ne? Also Auferstehen haben wir letzte Woche erst gefeiert. Also, das sind ja herausfordernde Sachen. Einmal dieses ein Herz und eine Seele. Ich wünsche mir, dass wir da ranlangen können. Dann gibt es aber auch dieses, dass das Allgemeinwohl vor dem persönlichen Vorteil steht. Nicht? Dieses, keiner betrachtete etwas von seinem Besitz als sein persönliches Eigentum, sondern es gehörte ihnen alles gemeinsam. Er hat ja auch nicht alles weggeworfen, sondern er hat gesagt, ich bin nicht mehr die Einheit, sondern es soll der Gemeinde gehören. Finde ich schon wirklich sehr herausfordernd. Wir kommen noch drauf, aber wir nehmen das schon mal mit. Und die Frage ist, darf Gott dich so leiten? Also ich sage ja nicht, Wir müssen das alle so machen. Das wäre Kommunismus. Da bin ich jetzt persönlich nicht der erste Fan von. Aber es könnte ja sein, dass Gott das dir sagt. Und was ist denn dann? Also wir haben gefragt, wie nahe lässt du Gott daran? Und ich finde, in diesem Text sind echte Herausforderungen, weil die machen Sachen, die wirklich was kosten, oder? Stell dir das vor mit den Dingen, die dir gehören. Also ich finde, hier steckt Herausforderung drin. Wir singen in unserer Gemeinde ein neueres Lied, das heißt Schaffe Raum. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Und es ist ein Lied, was ich liebe. Da ist so viel emotionale Nähe zu Gott, dieses vor Gott treten, da hilft mir das Lied sehr dabei. Aber da gibt es eine Zeile drin, die heißt, tu was auch immer du willst, Herr. Als ich neu zum Glauben kam, hatte ich eine Jugendbundleiterin und die hat bei einem Lied eine Strophe nicht mitgesungen. Ich weiß nicht, ob ihr das Lied kennt, das Höchste meines Lebens ist, dich kennen, Herr, dich lieben, Herr, dir dienen, Herr. Und bei dir dienen, Herr, hat sie nicht mitgenommen. Sie hat gesagt, ich will davon überzeugt sein und dieser Satz macht mir Angst. Das Höchste meines Lebens ist dir dienen, Herr. Ich glaube, Gott liebt es, wenn wir ehrlich sind vor ihm. Sei auch in den Liedern ehrlich. Das ist ein schönes Lied, aber guck mal, was du singst. Tu, was auch immer du willst, Herr. Das ist ganz nah an unserem Text heute. Die Frage an dich und an mich ist, wie weit öffnest du dein Herz, dein Leben? Und Gott kann in dir, mit dir tun, was er für richtig hält. Das ist eine Frage, weil wir sehen, andere Menschen haben sich so verhalten, da lag offensichtlich Segen drauf. Uns hat in Bergersheim einer meiner Vorgänger besucht, vor anderthalb Jahren, der Uli Probst, der war von 2000 bis 2003 der Pastor, der kam vorbei und hat uns ein paar Abende gehalten. Und die ersten zwei Punkte waren, es ging so darum, wie ich persönlich Zeuge sein kann von dem Glauben, der in mir ist. Und er sagte, das Erste ist, öffne dein Herz. Er sagt, der erste Schritt ist, dass du dein Herz öffnest für Menschen. Und die Frage ist, tue ich das? Tust du das für die Menschen, mit denen du unterwegs bist? Betrifft dich das? Mir ist so eine Situation vor Augen, ich weiß nicht, ob ihr in Hauskreise geht, das ist eine gute Sache, weil in einer kleinen Gruppe kann man das viel besser anwenden, was Gott uns sagt, über Gemeinschaft, über Christsein. Wir können uns begleiten in den Erfolgen, in den Gebetsanliegen und auch in den Tälern, in den Nöten. Also Hauskreis ist eine gute Sache und dann stellen wir vor, wir sitzen im Hauskreis und die Steffi sagt, mir geht's nicht gut, ich habe seit Tagen Schmerzen irgendwo im Bauch, ich weiß nicht, was es ist, ich habe ein bisschen Angst, der Arzttermin ist erst übernächste Woche und so, ja irgendwas, also ihr könnt euch vielleicht so eine Situation vorstellen. Und wie ich uns als Hauskreis kenne, also wie ich euch als Hauskreis kenne, ihr betet für die Steffi, oder? Wir beten. Und was ist zwei Tage später? Ist Steffi noch da in deinen Gebeten? Also hast du sie in dein Herz gelassen oder ist das so ein frommer Reflex im Hauskreis? Wir sammeln Gebetsanliegen, wir beten und dann sind sie abgehakt. Aber man kann ja Menschen nicht abhaken. Wie nahe lässt du Gott dran? Wie nahe lässt du dich auch auf die Gemeinschaft ein, in die er dich stellt? Das ist ein Beispiel. Das kann man auch mit Arbeitskollegen, mit Nachbarn. Frag dich, die Menschen, denen du begegnest, die dir etwas näher sind, wir können ja nicht mit 120 Leuten mitleiden, nicht? Aber wie nahe lässt du sie in dein Leben? Machst du das, was Jesus dir sagt? Sie waren ein Herz und eine Seele, steht da in dem Text. Erster Schritt war also beim Uli Probst und mich beschäftigt das seit anderthalb Jahren, weil ich es gut finde. Ich merke, er trifft den Punkt. Der zweite Schritt war, öffne dein Haus. Ich war mal in der Gemeinde, es war auch eine Gemeinschaft, bevor ich Hauptamtlicher war. Da hat der Verband angefangen, jetzt machen wir endlich mal eine Tagung zwischen den Jugendleitern, die waren im EC verortet, und den Gemeindeleitern. Und da war nicht so viel Verbindung, das sollte besser werden. Und dann haben wir eine Fahrgemeinschaft gemacht, sind zu der Verbandsspitze gefahren. Also das war im Hensoldtzer Gemeinschaftsverband. Wir fuhren also nach Gunzenhausen. Ich war damals in Bayreuth, wenn das was sagt. Genau. So, und die Bayreuther, da fuhren zwei Gestandene, die seit 30, 40 Jahren in der Gemeinde waren, mit, die in der Gemeindeleitung waren. Und zwei von uns, die die Jugend vertreten haben. Wir fuhren mit. Und dann sitzt er da am Auto und sagt, ja, ich weiß gar nicht, wo sie wohnt. Ich wäre fast vom Sitz gefallen. Ich denke, was? Ihr seid 30 Jahre in einer Gemeinde und du weißt nicht, wo sie wohnt. Ihr seid beide in der Gemeindeleitung. Ist das überhaupt möglich? Kann das sein? Das ist ja die Sache der Geschwister dort. Aber wie macht ihr das? Wie machst du das? Wer kommt in dein Haus? Dass du in keinem Schloss wohnst, weiß jeder. Du musst also nicht irgendwas vorzeigen. Wir wohnen ja alle irgendwie. Aber öffne ich mein Haus für die Menschen? Vielleicht wünschst du dir, dass dein Nachbar, dein Arbeitskollege zum Herrn Jesus findet. Hast du ihn schon mal eingeladen? Das ist eine coole Geste. Also wir überlegen so ein bisschen, darf dich Gott so leiten? Wie nah lässt du Gott heran? Was darf er dir eigentlich sagen? Da ist ja dieses absolut Schockierende mit dem Eigentum. Aber es gibt doch viel mehr Sachen, die Gott dich fragen kann. Und die Frage ist, wie weit öffnest du dein Herz dafür, dass Gott machen kann, was er möchte? Diese Gemeinde, ein Herz und eine Seele, woher kommt das eigentlich? Wie wird man denn so? Müssen wir das jetzt entscheiden, jeder für sich? Ich bin jetzt ein Herz und eine Seele mit 1, 2, 3, 4, mit allen. Also es ist gut, wenn du das willst, ja. Aber ich glaube, es gibt eine Quelle dafür. Und dazu, das hilft ganz oft in der Bibel. Gucken wir einfach mal. Ich habe so lange nichts gemacht, er schläft. Das Standby ist zu kurz. Könnt ihr mal die nächste reintun? Dann gucken wir nämlich auf den Vers davor. Ich danke euch. Da, direkt davor, da steht nämlich, sie alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes mutig und frei. Also wir sagen, sie waren ein Herz und eine Seele. Und ich sage, wow, wie ist das denn? Das ist ja, das ist außergewöhnlich und das ist wunderschön und das wünsche ich mir auch. Und dann fragen wir, woher kommt es? Und direkt davor hören wir, die wurden vom Heiligen Geist erfüllt. Ich bin sicher, dass es Gottes Wirken ist. Und das befreit einen wieder, wenn ich jetzt sage, was machst du, was machst du? Eigentlich müssen wir uns von Gott leiten lassen, nur das. Und ich glaube aber, den Heiligen Geist kann man betrüben und die Frage ist, wie viel Raum lasse ich ihm? Sie wurden vom Heiligen Geist erfüllt und dann waren sie ein Herz und eine Seele. Ich glaube, Gott macht wunderbare Sachen mit euch hier in Sindelfingen und mit uns in Dagersheim. Es scheitert, glaube ich, ihr könnt jetzt selber ankreuzen, manchen vielen häufigen Fällen an der Frage, wie viel Raum wir ihm lassen. Wie nahe lässt du Gott heran? Also wir machen uns auf die Spur, sehen etwas Wunderschönes und fragen uns, was hat es sie gekostet und bin ich dazu bereit? Wo stehe ich im Angesicht Gottes? Sie waren vom Heiligen Geist erfüllt und Gottes Gnade war reichlich unter ihnen, das lesen wir. Und jetzt lesen wir einfach mal weiter. Keiner von ihnen musste Not leiden. Wer Grundstücke oder Häuser besaß, verkaufte diese und stellte den Erlös zur Verfügung. Er legte das Geld den Aposteln zu Füßen, der Gemeindeleitung. Davon erhielt jeder Bedürftige so viel, wie er brauchte. So machte es auch Josef, ein Levit, der aus Zypern stammte. Die Apostel nannten ihn Barnabas, das bedeutet der Tröster. Josef verkaufte einen Acker, der ihm gehörte. Den Erlös stellte er der Gemeinde zur Verfügung und legte ihn den Aposteln zu Füßen. Jetzt stehen irgendwie die Kommunisten im Raum, nicht? Ich bin Christ und ich finde, die Form, die wir unter Kommunismus verstehen, hat sich nicht bewährt in der Welt. Ich kenne kein Beispiel, wo das klappt. Ich habe da überhaupt keine Sehnsucht nach. Aber ich will diesen Bericht nicht wegschieben, mit einem Strich machen wir nicht. Denn dann können wir ihn aus der Bibel streichen. Und er steht drin, er fordert uns heraus. Das ist aber hier nicht die Predigt, also der Michael Evers hat nicht gesagt, du musst was sagen, wir haben noch so viel Schulden. Das ist nicht der Spendenappell. Ja? Also erstens, er weiß nicht, was ich predige. Zweitens, er hat nichts in der Richtung gesagt. Und drittens, das ist nicht die Stoßrichtung Gottes. Wir sehen, wozu sie bereit sind. Aber die Frage ist, wie nahe lässt du Gott heran? Und dann lass ihn mal gucken. Ich weiß gar nicht, ob immer zu allen Zeiten alle Christen ihr Eigentum loswerden müssen. Wenn ich die Kirchengeschichte und die Bibel richtig verstehe, ist das nicht so. Aber sind wir bereit, dass Gott zu uns sagen kann, was er möchte? Also, lasst uns sehen, was Gott sagt und dann ist die Frage, machen wir das? Wir sehen ja also, da hat ein Beispiel Schule gemacht. Und ich glaube, da kommt was raus, dass man zusammen ein Segen sein kann. Und das ist schon wieder typisch Gott, was er in der Gemeinschaft anstoßen möchte. Großzügigkeit und gelebte Gemeinschaft bringt gute Frucht. Keiner musste Not leiden. Und das ist gut. Und ich habe schon mal gesagt, die Apostel, das war ja die Gemeindeleitung. Also die Gemeindeleitung übernimmt Verantwortung und die Gemeinde vertraut ihnen. Also der kommt damit wahrscheinlich einen Haufen Geld für damals und sagt nicht so, ich habe jetzt ganz viel für Gott gespendet, ich überlege mal, das gebe ich dem Missionar, den ich schon 20 Jahre kenne, das gebe ich dem Kinderhilfswerk, den schon mein Onkel gespendet hat und das gebe ich, ja, sollte ich auch was meiner Gemeinde geben. So, ja, nein, er sagt, ich gebe euch das, ihr seid von Gott berufene Leitung und ihr verteilt das. Schon wieder was, was mich herausfordert, wo ich denke, sind wir auch so? Sie machen es so. Ich stelle einfach nur fest, sie haben es damals so gemacht. Und dann sehen wir, dass Großzügigkeit und gelebte Gemeinschaft ansteckend ist. Also dieser Josef, der ja da so toll rauskommt, der ist ja nicht der Erste, sondern die haben das so gemacht und dann kam auch Josef. So machte es auch Josef. Und ich glaube, das ist auch schon wieder typisch, wie Gott handelt. Das kenne ich auch in unserem Kontext, dass etwas Gutes, wenn Leute mit gutem Beispiel vorangehen, dass dann andere folgen, dass das ansteckend ist. Ich denke, ihr habt auch gezeigt, dass ihr gemeinsam unterwegs seid, sonst könntet ihr nicht in diesem schönen Haus Gottesdienst feiern. Das ist was Schönes. Ich denke, da ist schon was. Gott sei Dank, ich freue mich drüber. Und Gemeinde lebt. Ich habe mich gefreut an den im Vorspann, was es alles für Gruppen gibt. Das finde ich klasse. Ihr macht Umfragen, ihr entscheidet gemeinsam. Also Gemeinde lebt. Und das ist ja zur Ehre Gottes was Schönes. Das ist toll. Wenn man Nachrichten guckt, ich gucke sehr gern die Tagesschau, dann hat man den Eindruck, wenn Kirchen vorkommen, dann, weil sie im Rückgang sind. Ja, alles geht bergab. Und ihr setzt ein gegenteiliges Zeichen mitten in Sindelfingen. Das ist schön. Und das ist ja die Wahrheit, Gemeinde lebt. Trotzdem denke ich, wenn wir uns von dem Text herausfordern lassen, ist da vielleicht auch noch Luft nach oben. Ich glaube, Gott hat noch mehr von uns. Es ist einfach schön, mit einem lebendigen Gott unterwegs zu sein. Und jetzt lesen wir einfach mal im Text weiter. Es geht ins Kapitel 5. Wir gucken mal, was es noch für Beispiele gibt, die uns herausfordern. Könnt ihr funken? Ich bin hier off. Dankeschön. Ein Mann namens Hananias und seine Frau Saphira verkauften ebenfalls ein Grundstück. Aber Hananias behielt etwas von dem Erlös zurück und seine Frau wusste darüber Bescheid. So stellte er der Gemeinde nur einen Teil zur Verfügung und legte ihn den Aposteln zu Füßen. Also wer die Bibel schon öfter gelesen hat, weiß, das sind jetzt die Nicht-Guten. Und man weiß vielleicht auch schon, was kommt. Wir tun jetzt mal so, als wüssten wir es nicht. Wir halten hier inne und wir gucken mal, warum machen die beiden das? Und das ist eine gute Frage, weil ich glaube, da kann ich wieder mich fragen, wie stehe ich denn? Könnte es Misstrauen gewesen sein? Also dieser Gedanke, wenn ich mich Gott ganz öffne, komme ich zu kurz. Das Höchste meines Lebens ist dir dienen, Herr, das singe ich nicht. Es könnte ja sein, er beruft mich als Diakonisse, dazu bin ich nicht bereit. Ist vielleicht nicht deine Welt, aber kennst du diesen Gedanken? Wenn ich mich Gott ganz öffne, komme ich zu kurz. Weißt du, dass das Gift ist? Woher kommt das denn? Wo hat dich Gott denn in den Stich gelassen, dass du sowas denkst? Es ist auch eine Art von Hygiene, dass man auf seine Gedanken Acht hat. Wenn du dieses Denken kennst, ich will dich nicht runtermachen, sondern dann arbeite dran. Man kann auch gegen Gedanken kämpfen, kann sagen, im Namen Jesus, das will ich nicht mehr denken, das ist die Unwahrheit. Die Wahrheit ist, Gott ist absolut vertrauenswürdig. Ich glaube das, ich glaube, du glaubst es auch und dann achte doch mal drauf, wie du denkst, weil da kommt man auf ganz komische Wege, wenn man sowas zulässt. Und der Teufel, der nutzt das gerne im Unbewussten. Er will gar nicht, dass wir drüber nachdenken. Hauptsache, wir denken so. Wenn ich mich Gott ganz öffne, komme ich dann zu kurz? Sollte Gott gesagt haben. Ich glaube, es gibt zwei mögliche Quellen für Misstrauen gegenüber Gott. Einmal, dass ich mein Gottvertrauen nicht pflege. Ich glaube, dass wir Christen heißen ja Jünger. Und das war einfach damals das Wort für Schüler. Das heißt, also irgendwie ist Christsein immer Lernen. Und zwar, wir haben auch einen Lehrer, das ist Jesus, der ist viel mehr als ein Lehrer, aber lehren tut er uns auch, das ist ganz klar, durch den Heiligen Geist bis heute. Und ich glaube, dass Gott mit uns Unterricht macht, dass er mit mir Unterricht macht und dass ich in einem seiner Fächer, die ihm sehr wichtig sind, das ist ein Hauptfach, hast du öfter, das ist Vertrauen. Gott möchte, dass wir im Vertrauen wachsen. Und dann hat er Hausaufgaben. Das heißt, er schickt mich in eine kleine Situation und möchte, dass ich das bisschen Vertrauen, Senfkorn glaube, dass ich es anwende. Und wenn ich das regelmäßig mache, dann wächst mein Vertrauen. Und das findet Gott gut, weil er weiß, das wird dir helfen, dein Glauben wird mehr Kraft haben, das ist gut. Und wenn ich diesen Unterricht permanent schwänze, ja, wenn ich bei Vertrauen einfach, wenn ich es nicht anwende, in den kleinen Dingen, und dann kommt was Großes. Ich glaube, ich bin einfach unbewaffnet. Ich habe es nicht gelernt. Das ist schade. Ich glaube, Gott ist mit viel mehr mit dir unterwegs und hat einen Blick, ein Auge, ein gutes Auge auf deinen Alltag, als du denkst. Wende das Vertrauen in Gott in kleinen Situationen an. Ich glaube, da liegt Segen drauf. Wie könnte es passieren, dass ich Gedanken des Misstrauens kenne? Kann es sein, dass ich Vertrauen nicht anwende in den Situationen des Alltags, wo ich nicht weiß, was kommt, wo ich eine Befürchtung habe, eine Sorge, eine Angst? Was kommt dann? Was mache ich dann? Meine Frau und ich, wir hatten zwei Projekte letztes Jahr im Haus und die Handwerker haben uns richtig geärgert. Also sich nicht gemeldet, waren nicht erreichbar, Termine nicht eingehalten und nicht immer sauber gearbeitet. Also alles dabei, zwei große Firmen, monatelang. Und irgendwann haben wir gemerkt, dass es uns runterzieht, dass wir um unsere Sorgen kreisen. Und wir hatten den Moment, wo wir Gott um Vergebung gebeten haben, dass wir unsere Sorgen nicht loslassen. Es war nicht ganz weg, aber es war ein guter Schritt. Vertrauen. Auch eine Quelle für Misstrauen könnte sein, dass ich Gott nicht mein ganzes Leben übergeben habe, aber dass ich Bereiche zurückhalte. Klassisch ist da das Thema Geld und Besitz. Gott, du kannst mir alles sagen, aber nicht in die Mission. Aber über mein Geld bestimme ich oder meine Karriere. Also es gibt klassische oder auch ausgefallene Bereiche, wo der Mensch sagt, Gott, ich bin ja Christ, ich folge dir, aber die Sachen. Und da ist auch der Teufel wieder so, dass er eigentlich möchte, dass wir es nicht merken. Wer entscheidet an den wichtigen Stellen deines Lebens, die dir wichtig sind? Hast du ihm die Herrschaft übergeben? Ist er der Herr? Wenn nicht, ist das eine Quelle, ein Ort, wo die Not kommen kann in dein Leben. Wir haben gefragt, warum tun die beiden das? Die haben ja nicht beschlossen, wir machen es jetzt mal ganz schlecht, mal gucken, ob wir tot umfallen. Ja? Also so ist doch niemand, oder? So waren die auch nicht. Sondern wir fragen, wo kommt das her? Und bin ich vielleicht auch gefährdet? Wir lesen weiter, könnt ihr machen. Ich danke euch. Ich frage euch immer, das hier ist zu kompliziert für mich. Doch Petrus fragte ihn, Hananias, warum hat der Satan sich in deinem Herzen so breit machen können? Warum hast du den Heiligen Geist belogen und etwas vom Erlös des Grundstücks für dich behalten? Du hättest das Grundstück nicht verkaufen müssen. Das müssen wir hören. Und was du mit dem Erlös machst, war allein deine Sache. Was hat dich nur dazu gebracht, so zu handeln? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Was mir zuerst auffällt, woher weiß der Petrus das? Der hatte ja nicht den besten Freund in der Immobilienbranche, der ihm das gepetzt hat. Der hat ihn auch nicht Spione hinterhergeschickt. Ich bin davon überzeugt, dass ihm das der Geist Gottes gezeigt hat. Anders konnte er es nicht wissen. Und weiter später kommt auch noch mal eine Stelle, wo er etwas vorhersagt, was direkt eintrifft. Wir werden das gleich lesen. Und ich, an diesen Stellen, wo Gott ihm etwas zeigt, wodurch er als Leiter einfach in Vollmacht, in Kraft handeln kann, leiten kann, das stärkt mein Vertrauen in Gott, sage ich. Gott, du bist toll, du rüstest deine Kinder aus. dass sie dir dienen, dass sie dein Reich bauen, dass es gut wird. Wir haben einen Gott, der redet. Gott handelt in der Gemeinde. Das ist bis heute so. Er hat sich nicht geändert. Und Gott sei Dank ist es so. Woher weiß Paulus das so genau? Und was ich auch mitnehmen möchte, was mir total wichtig ist, Gutes tun, sich von Gott leiten zu lassen, zu guten Werken, das ist freiwillig. Ich bin so froh, dass Petrus das hier sagt. Als ich neu Christ wurde, das erste Mal gelesen habe, ich war schockiert. Ich denke, das kann doch wohl nicht sein, die fallen. Naja gut, ich verrate noch nichts. Also, ja, ich war schockiert. Und dann habe ich gedacht, die hätten mehr geben müssen. Aber das steht hier nicht. Da steht, du hättest es nicht tun müssen, du hättest es behalten können, du wärst weiter Teil der Gemeinde gewesen. Das, was du tust an guten Werken, Gott zwingt dich nicht, das ist freiwillig. Auch bei den beiden ist es ihre Schuld, dass sie lügen. Wenn sie das Grundstück behalten hätten oder sie hätten alles verkauft und hätten gesagt, hier ist die Hälfte von unserem Erlös, die andere Hälfte, nehmt es uns nicht übel, wir sind nicht wie Josef, wir behalten das noch. Mal sehen, wie Gott uns weiterleitet. Im Moment kriegt er die Hälfte. Das wäre auch gegangen. Sie wären nicht tot umgefallen. Gott hätte sie nicht bestraft. Also, Gutes tun, sich von Gott leiten lassen, das ist freiwillig. Nehmt das mit. Bei Gott gibt es nur Freiwillige. Sage ich gerne, weil ich glaube, dass es stimmt. Wir lesen mal weiter. Ich nehme das Ding. Ihr wisst dann, was passieren soll. Ich danke euch. Als Hananias diese Worte hörte, brach er tot zusammen. Alle, die davon erfuhren, wurden von großer Furcht gepackt. Ein paar junge Männer standen auf, hüllten ihn in ein Tuch. Sie brachten ihn hinaus und begruben ihn. Also ich finde das schockierend. Ich frage, warum richtet Gott so hart? Warum macht er das? Also, ich finde die Frage schwer. Ich will nicht so tun, als wenn ich sage, ja, das ist doch, also irgendwie, das muss man doch und so. Ich gebe uns eine mögliche Antwort. Vielleicht war es wichtig, dass er der jungen Gemeinde seine Heiligkeit zeigt. Dass Gott einfach nicht Gemeinschaft mit der Sünde haben will und dass er es auch durchzieht, dass er das nicht pflegt, dass er es nicht hat. Er hat keine Gemeinschaft mit der Sünde, mit dem Unreinen. Das steht an vielen Stellen in der Bibel und ich glaube, man überliest so leicht. Und die Gemeinde konnte es nicht mehr übersehen. Die waren auch schockiert. Und dann bleibt ja noch die Frage, warum macht Gott das nicht heute bei uns? Also ich denke, ihr in Sindelfingen, ihr seid da fein raus. Aber ich fürchte, bei uns in Dagersheim gäbe es auch Tote. Also ganz ehrlich, also also es könnte die Antwort sein, dass er nicht immer sofort richtet, aber wir haben sein Wort, was sie damals noch nicht hatten. Er hat uns gewarnt. Wir haben diesen Bericht in der Apostelgeschichte unter anderem, die seine Heiligkeit beschreiben. Wir sind gewarnt über die Konsequenzen. Und wir lesen jetzt mal weiter. Etwa 3 Stunden später kam auch seine Frau. Sie wusste nicht, was geschehen war, und Petrus fragte sie, sag mir, habt ihr das Grundstück zu diesem Preis verkauft? Sie antwortete, ja, zu diesem Preis. Und da sagte Petrus ihr, warum habt ihr beide euch nur verabredet, den Geist des Herrn auf die Probe zu stellen? Vor der Tür stehen schon die Leute, die deinen Mann begraben haben. Sie werden auch dich hinaustragen. Im selben Augenblick brach sie tot vor seinen Füßen zusammen. Die jungen Männer kamen wieder herein und sie sahen sie tot liegen. Sie brachten die Tote hinaus und begruben sie neben ihrem Mann. Große Furcht packte die ganze Gemeinde und alle, die davon hörten. Also Petrus deutet ihr Lügen auf Gott. Er sagt nicht, hey, ihr habt mich betrogen, das macht man ja nicht. Habt Respekt vor eurer Gemeindeleitung. Er deutet es nicht auf sich, sondern er sagt, warum habt ihr beide euch nur verabredet, den Geist des Herrn auf die Probe zu stellen? Oder zu Hananias in Vers 4, du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Und ich glaube, das ist so mit der Lüge. Du denkst, ich habe meine Frau belogen oder die Leute in der Gemeinde oder meinen Arbeitgeber. Das sind ja immer Menschen, nicht? Ich glaube, es gibt immer auch die Dimension, dass du Lüge in dein Leben gelassen hast und dass das zwischen dir und Gott steht. Das war nicht nur damals so, das ist auch bei uns so. Und wir haben gefragt, was können uns diese Texte sagen, diese alten Texte, dieser extreme Text, den ich auch etwas schockierend finde und wie ist es denn mit mir? Wie nahe lasse ich Gott heran? Also, Hier sehen wir, wie Gott mit der Lüge umgeht. Und dann hören wir auch, dass es eine gesunde Furcht gibt in der Gotteserkenntnis. Also sie haben eine Furcht und ich glaube, die treibt sie zum Guten, zu der richtigen Haltung gegenüber Gott. Und das gibt es. Das ist auch so ein Thema, worüber man als Pastor nicht am liebsten predigt. Also lieber über die Liebe, ich jedenfalls. Aber das gibt es eben auch. Und eine gesunde Furcht, die erinnert mich an Gottes Größe und Heiligkeit. Er ist eben nicht nur der Kumpel, obwohl er sagt, ihr seid meine Freunde, sagt Jesus zu seinen Jüngern. Und Jünger sind wir auch, wenn wir mit ihm leben. Trotzdem ist er nicht der Kumpel. Sie erinnert mich an Gottes Größe und Heiligkeit. Gesunde Furcht warnt mich vor Konsequenzen falschen Handelns. Das ging den Leuten so, die jungen Leute, die sie begraben haben und die anderen, die dabei standen. Das fuhr ihnen in die Knochen und sie wussten, Untreue, Lüge, Unwahrheit, das hat Konsequenzen. Gesunde Furcht erinnert mich daran, dass ich ohne die Gnade in Jesus nicht zu Gott passe. Denkt an den Petrus. Der ist Fischer, der weiß, wie es geht, der müht sich ab und es klappt nicht. Und dann kommt da einer am Strand daher, der nicht wie ein Fischer aussieht und der sagt, fahr doch jetzt mal raus. Und dann sagt er, also weißt du, ich weiß ja, wie es geht, du nicht. Aber ich probiere es mal auf dein Wort hin. Ich meine, waschen muss ich das Netz sowieso, ich schmeiß noch mal ins Wasser. Und dann kommt der Riesenfang, ja? Also man hätte ja reagieren können, hey du heißt Jesus, weißt du was? Wir gründen ein Unternehmen. Du machst die Tricks, ich setze es um, wir werden reich. Hätte er sagen können. Wäre richtig gewesen, ne? Aber wisst ihr, was er sagt? Er sagt, das kann nur Gott sein, der diesen Menschen erfüllt. Und dann fällt er vor ihm nieder, er kniet sich vor Jesus hin und sagt, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Ich habe gerade so viele Fische gefangen wie die letzten 3 Wochen nicht. Aber geh weg, das passt nicht, ich werde da umkommen. Du bist heilig und ich Petrus, kenne mich, ich bin es nicht. Gesunde Furcht erinnert mich daran. Und Carsten Schneider ist auch so einer. Ich brauche die Gnade Gottes und ich kenne dich nicht, aber du brauchst sie auch. Es gibt eine gesunde Furcht und das sehen wir hier. Gibt es Beispiele aus unserer Zeit? Also ich wünsche euch herzlich, dass ihr kein Beispiel aus Sindelfingen habt, dass die Leute tot umfallen. Ich denke, das ist Gottes Gnade und Barmherzigkeit. Und ich denke, es steht in der Bibel als Warnung, dass mein Tun, dass dein Tun Gottes Segen blockieren kann. Ich weiß nicht, ihr habt wahrscheinlich Karfreitagabend mal gefeiert, den Begleittext lesen wir manchmal vor, denn wer isst und trinkt, ohne zu bedenken, dass es um den Leib des Herrn geht, der isst und trinkt sich zum Gericht. Aus diesem Grund sind ja so viele von euch schwach und krank und nicht wenige sind schon gestorben. Doch wenn wir mit uns selbst ins Gericht gingen, würden wir nicht gerichtet. Hier geht es ums Abendmahl, aber ist es nicht derselbe Gott? Kann er nicht genauso handeln, wenn wir ihn austricksen wollen, ihn beschummeln oder belügen? Wir klicken noch mal weiter, die 2 kennt ihr schon. Ich denke, es ist Vater und Sohn. Gott sagt, er ist dein Vater. Er umarmt seine Tochter, seinen Sohn. Er will dir nahe sein, das hat er bewiesen. Die Frage an dich und an mich ist, wie nahe lässt du Gott in dein Leben? Konkret, der Heilige Geist schafft in uns echte und auch praktische Liebe, die auch etwas kostet. Und die Frage an dich und an mich ist, willst du das? Vom Heiligen Geist erfüllte Gemeinschaft lässt Segen wachsen. Bist du bereit, dass er dich zum Geben und zum Nehmen leitet? Gott liebt Wahrheit und er hasst Lüge. Wo der Heilige Geist in Menschen wirkt, hier in Petrus, deckt er Lüge und Wahrheit auf. Welchen Wert hat Wahrheit für dich? Vertraust du Gott, dass seine Wahrheit dir gut tut? Und Gott zwingt dich nicht zum Lieben und Geben, denn wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Was lässt du freiwillig in deinem Leben zu? Wie weit öffnest du ihm dein Herz? Ich bete. Jesus, das ist irgendwie kein Sonntagstext. Das ist irgendwie nicht so, dass man danach die Frühlingssonne genießt. Und trotzdem meinst du es gut mit uns. Und ich bitte dich darum, dass wir auf dich hören, dass wir dir folgen. Ich bitte dich für mich, dass ich dir Raum gebe in meinem Leben, mehr Raum, mich mehr traue, darin wachse, dich zu hören, und dass ich darin wachse, dir zu gehorchen, es zu tun. Und ich bitte dich, dass für jeden deiner Kinder hier im Saal, in dieser Gemeinde, in unseren Gemeinden, lass uns deine Zeugen sein in deiner Vollmacht und das tun, was du in uns hineinlegst. So segne uns doch, damit wir ein Licht sind, nicht nur das schöne Gebäude, sondern die Menschen, die darin leben. Wir wollen in deinem Namen leuchten. Dazu segne uns doch. Amen.